On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Hallo zu Folge 197 von On the Pitch, der Sportpodcast mit dem ersten Wochenrückblick im Jahr 2024. Eine kleine Entschuldigung vorneweg, Bennys Tonqualität ist heute eigentlich nicht so gut, wie es ihr gewohnt seid. Ich hoffe aber, ich habe so glatt gezogen, dass man alles ganz gut verstehen kann. Also wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit den News der vergangenen Tage, spannenden Diskussionen und wirklich auch hitzigen Ergebnissen, die wir zu besprechen haben. Viel Spaß!
Friedrich Moch überzeugt bei der Tour de Ski, die Vierschanzentournee liegt hinter uns und die Handball-EM, die beginnt in dieser Woche. Das alles und noch viel mehr in Folge 197 von On the Pitch, der Sportpodcast. Die erste im neuen Jahr. Das neue Jahr ist ja jetzt schon einige Tage alt. Dennoch, jetzt sind wir wieder zurück endlich und damit begrüße ich herzlich natürlich auch wieder David an diesem Montagmorgen.
Hallo Benny und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen und ein letztes Mal für dieses Jahr dürft ihr euch noch frohes Neues anhören und wir haben natürlich auch eine Menge Sportnews der vergangenen Tage zusammengefasst, nicht alles, was am Ende von 2023 passiert ist, aber vor allem das, was in den ersten Tagen von 2024 schon bereits passiert ist und das ist eine ganze Menge. Auf das blicken wir zurück, wir beginnen dabei mit der Darts-Weltmeisterschaft, wir blicken dann auf den Australian auf die Australian Open Vorschau quasi im Tennis, denn im United Cup gab es was sehr Erfreuliches aus deutscher Sicht. Danach haben wir noch einige Kurznews, unter anderem Tischtennis, Marathon und Radsport, bevor wir dann mit dem ersten Großereignis einsteigen, von dem die meisten von euch sicherlich nicht viel mitbekommen haben, die Eisschnelllauf-Europameisterschaften. Und dann geht's richtig rein in den Wintersport, Langlauf mit Tour de Ski, wir haben Skispringen mit Vierschanzentournee und Two Nights Tour auf dem Programm, außerdem Biathlon-Weltcup in Oberhof, die Ski-Alpinen. Wettbewerbe, die ersten im neuen Jahr vor den großen Klassikern Kitzbühel und Weggen, die nun auf uns warten. Wir haben darüber hinaus natürlich auch noch den Eiskanal, Handball, die NFL, Regular Season ist zu Ende gegangen, die ersten Playoff-Spiele stehen fest und im Fußball ist natürlich trotz Winterpause auch immer was zu besprechen, Benny. Und ich denke, wir starten einfach rein mit dem Event, das uns ja über den Jahreswechsel immer sehr, sehr gut begleitet und das sind die Darts-Weltmeisterschaften, diesmal mit bekannten Persönlichkeiten vor Ort im Halbfinale. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, aber generell vielleicht dein Eindruck zum Turnier, das am Ende Luke Humphries als neuen Darts-Weltmeister hervorbrachte.
Ja, es war wieder einmal ein Turnier der Extreme, beziehungsweise der neuen Rekorde, um es mal so zu sagen. Ich meine, du kannst ja gleich sicherlich nochmal nach meinen Ausführungen vielleicht auch auf die Quoten schauen. Die haben ja noch eine Verbesserung auch in Deutschland zu sehen gehabt. Trotz des Halbfinals von Gabriel Clemens bei der letzten WM und trotz eines durchschnittlichen Abschneidens der deutschen Spieler. Aber es war einfach eine sehr spannende WM. Viele Spieler sind früh rausgeflogen, die man vielleicht mit dem Titel assoziiert hätte. Zum Beispiel ein Gervin Price, der früh rausgeflogen ist. Peter Wright ebenfalls direkt in seinem ersten Spiel Runde 2 ausgeschieden. Michael Smith ebenfalls als Weltmeister zuvor auch schon früh raus. Damit sind natürlich viele Favoriten früh gescheitert. Das gab Platz für einige Überraschungen. Zum Beispiel, dass ein Brendan Dolan, der Nordire, der eigentlich schon aus der Weltspitze so gut wie weg war, bis ins Viertelfinale nochmal einziehen konnte. Dort dann zwar dann am Ende gegen Luke Littler 5-1 ausschied, aber dennoch ein absolut respektables Ergebnis. Wir haben einen Mann außerhalb der Top 50 plötzlich im Halbfinale gehabt mit Scott Williams, der dort dann, der zuvor Michael van Gerwen im Viertelfinale schlägt und dann im Halbfinale dann doch eben ausscheidet, deutlich mit 6-0 gegen den späteren Weltmeister Luke Humphries. Und dann haben wir natürlich die Geschichte von Luke Littler. Seine erste Weltmeisterschaft bei der PDC. Er hat die Development Tour, die Jugendtour der PDC in diesem gesamten Jahr dominiert. Hat immer mal schon wieder aufblitzen lassen, wo es hingehen kann, wenn er auf der Bühne spielt. Aber auf diese Distanzen hat er noch nie in seiner Karriere gespielt. Überzeugte in jedem Spiel mit einem Average weit über die 100er Marke. Und schlug wirklich natürlich auch große Namen. Zum Beispiel Raymond van Barneveld im Achtelfinale mit 4-1 mal eben. Also das war Wahnsinn. Danach dann eben auch dieser 5-1 Erfolg über Brendan Dolan. Und dann wartete eben dieser erste richtige Prüfstein mit Rob Cross. Und auch den konnte er aus dem Weg bringen mit 6-2. Und im Finale war es dann eben leider Luke Humphries, der ihn schlägt im Duell der beiden Lukes mit 7-4. Ein spannendes Finale, ein hochklassiges Finale. Und damit sehen wir natürlich Luke Littler nächstes Jahr auch auf der Tour. Mit dem Finale hätte es ja so schon gereicht mit dem Preisgeld, dass er sich dadurch in die Top 64 gespielt hätte, ohne Tourcard. Aber er hat ja seine Tourkarte bereits über die Development Tour gesichert. Das heißt, er wurde schon vor der WM sicher bekannt gegeben als Tourcard-Holder für die nächsten 2 Jahre. Vielleicht noch kurzer Blick auf die Deutschen. Wir hatten am Ende dennoch nämlich einen Rekord. Wir hatten 4 Deutsche in der 3. Runde. Das gab es noch nie. Zuvor war der Rekord nämlich 2 Deutsche. Wir hatten auch einige Spiele, wo es noch mehr hätte geben können. Zum Beispiel, dass Ricardo Pietrzko gegen den Weltmeister Luke Humphries nur 3-4 ausschied. Hat ja sogar geführt, glaube ich. 3-1 war das, glaube ich, in Runde 3. Ja. Also da hätte es sogar noch weitergehen können. Florian Hempel schlägt in Runde 2 unter größtem Druck Dimi Vandenberg nach Rückstand. Der war schon fast raus. Dann kommt diese 151, das Finish. Und er dreht die Partie noch, was wichtig war, um die Tourcard zu halten. Also da sieht man wieder, was der Mann unter Druck kann. Und Schindler und Clemens immerhin auch in die 3. Runde eingezogen. Also eine solide WM aus deutscher Sicht. Und ich glaube, ja, doch auch eine WM, die besonders viel Spaß gemacht hat wegen dieser vielen Überraschungen, oder?
Genau, es waren das erste Mal 5 Deutsche dabei. Wir haben am Ende viele große Namen, die in den letzten Runden ausgeschieden sind, obwohl sie ja eigentlich als nominelle Favoriten in das Spiel reingegangen sind. Und am Ende haben wir, Jugendarbeit zahlt sich bei der PDC aus, einmal mehr einen Juniorenweltmeister, der auch bei den Seniorenweltmeister wird. Und ich glaube, von dem wir in den nächsten Jahren noch einige sehen werden. Ich bin gespannt, wie sich Luke Littler in der Premier League schlägt, da jetzt einen 16-Jährigen rumspringen zu haben. Das wird sicherlich ziemlich interessant. Und du hast die Quoten schon angesprochen. Sport 1 als Free-TV-Partner hat sich da auch gut gezeigt, besser als letztes Jahr, fast 1 Million in der Zielgruppe und fast 2 Millionen insgesamt. Da hat man 9% Marktanteil gehabt und auch in der Zielgruppe mit dem Finale Littler gegen Humphries die stärkste Sendung des ganzen Tages hingelegt. Mhm. Also das ist schon wirklich richtig gut. Ich bin gespannt, wie das mit dem Darts-Hype in Deutschland weitergeht. Offiziell oder offensichtlich, besser gesagt, funktioniert es ja zumindest in den letzten Runden dann auch, wenn kein Deutscher dabei ist. Wobei das natürlich den Extra-Kick gibt. Wir sehen es bei der Vierschanzentournee nachher. Da hat die ARD die besten Quoten seit Wiedererlangung der Vierschanzentournee-Rechte vor 15 Jahren eingefahren. Also da hat Andi Wellinger auch was bewegt. Also das sieht man dann schon.
Ja, definitiv. Aber trotzdem, das zeigt sich ja schon. Allein, dass wie ich eben schon sagte, dass dieses Halbfinale von Gabriel Clemens nochmal überboten wurde von den Quoten her, ohne deutsche Beteiligung. Das ist ja ein Wahnsinnszeichen. Natürlich, es gab diese wahnsinnige Geschichte eines 16-Jährigen, der bis ins Finale vorzieht. Das hat natürlich die Fans auch nochmal beeindruckt. Aber plötzlich redet jeder über Darts. Das fällt einem jetzt Jahr für Jahr immer mehr auf, dass Leute, die teilweise vielleicht auch sogar wenig mit Sport zu tun haben, plötzlich den Fernseher einschalten und Darts schauen. Das gibt mir so ein bisschen den Eindruck, als würde es sich so in die Richtung von NFL bewegen. Natürlich da begeistert es wöchentlich. Aber ich finde schon, dass sehr viel auch in der Öffentlichkeit darüber geredet wurde. Plötzlich haben einen Leute angesprochen über Luke Littler die man vielleicht so gar nicht damit assoziiert hätte.
Ja, man motiviert wöchentlich, glaube ich, noch nicht ganz so viele Leute für die NFL, wie man sich wünscht. Aber ich meine, Sport 1 ist ja jetzt auch abseits der Darts-WM im Darts vertreten. Also das ist schon eine Richtung, bei denen sich vielleicht andere große Sender auch mal Gedanken machen. Gucken wir bei Screentime Sport, aber natürlich auch hier immer drauf, weil wir jede Woche auch über Darts sprechen. Das ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich. Deswegen könnt ihr uns ja auch gerne mal eine Nachricht schreiben, ob ihr vielleicht auch durch unsere Sozialisierung in den letzten Jahren, ist ja bei mir persönlich jetzt auch so gewesen, dass ich vorher mit Darts eher wenig anfangen konnte, inwieweit ihr euch da irgendwie jetzt mehr verbunden mitfühlt, weil wir es immer auch ansprechen. Also da freuen wir uns auch über eure Nachrichten, wie natürlich zu allen anderen möglichen Themen auch im 2024. Und davon kommen einige. Am Ende dieser Folge stelle ich euch nämlich mal so ein paar Sport-Highlights vor, die in diesem Sportjahr 2024 auf uns warten, Benni. Unter anderem die Grand-Slam-Turniere im Tennis und die Australian Open sind schon das erste davon. Wir können sagen, wer richtig gut in Form ist und wir können sagen, wer nicht dabei ist. Bevor wir zum deutschen United-Cup-Erfolg kommen, sprechen wir nämlich über Rafael Nadal.
Ja, ganz genau. Wir haben ja schon darüber berichtet im vergangenen Jahr, im Dezember, als es hieß, Rafa Nadal will am liebsten bei den Australian Open wieder Fuß fassen und richtig reinstarten. Was passierte am Ende? Nein, er wird leider nicht dabei sein. Er hat seine Teilnahme an den Australian Open abgesagt, der 37-Jährige. Nach einem Jahr Pause hat er eben erneut eine Verletzung erlitten und die macht es eben wirklich unmöglich, jetzt an diesem Grand Slam teilzunehmen. Natürlich besonders ärgerlich, weil wir alle haben uns natürlich auf heiße Duelle auch von Rafa Nadal oder heiße Marathon-Duelle vor allem mit Rafael Nadal gefreut. Gegen vielleicht auch dieses Jahrhundert-Duell vielleicht, wie man es nennen könnte, gegen einen Mann aus der jüngeren Generation mit Alcaraz. Diese Duelle machen ja nochmal richtig Spaß und ich glaube, da wünscht sich auch jeder Sportfan, diese Duelle möglichst häufig noch sehen zu können. Das wird jetzt jedenfalls erstmal verschoben, aber irgendwie überraschend kam es für mich jetzt trotzdem nicht, oder?
Nee, überhaupt nicht. Also nun ist es eine erneute Muskelverletzung, die ihn hindert, in Melbourne anzutreten. Das nächste Ziel ist dann natürlich unter anderem das Turnier in Roland-Garros, in die French Open in Paris. Und meine viel zitierte doppelte Chance, in Roland-Garros innerhalb weniger Wochen zweimal erfolgreich zu sein, denn dort wird immerhin auch das olympische Tennisturnier ausgetragen. Also das sind natürlich auch Ziele, die man sich gerade als Sandplatz-Spezialist wirklich auch nicht einfach mal so vom Kalender streicht. Von daher kann ich das verstehen, dass man sich das als Ziel setzt, unabhängig davon, ob er sich jetzt verletzt hat oder nicht. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass er wieder gesund wird und auf den Tenniscourt zurückkehrt. Übrigens, Australian Open Melbourne geht diese Woche schon los. Die Qualis beginnen ja heute eigentlich. Und dann freuen wir uns auch da schon auf das erste Grand Slam Turnier des Jahres. Bei Eurosport seid ihr auf dem Laufenden, weil da gab es ja dieses Jahr auch so ein bisschen weitere Neuerungen. Aber das werden wir im Verlauf der nächsten Grand Slams ansprechen. Du hast eben Marathon-Matches angesprochen. Dann mache ich mit dem Marathon gleich weiter, Benni. Leichtathletik, ganz kurz, nur Olympia-Qualifikation für Paris. Es gab einen Marathon in Dubai. Da hat der deutsche Samuel Fitwi zusammen mit Melat Kejeta, der Fitwi, der erstere von beiden, ist übrigens auch Kassler, deswegen nordhessische Verbindung, die Olympia-Quali für Paris klar gemacht. Dazu kommt dann noch Richard Ringer, der ja in München vorletztes Jahr, muss man ja jetzt sagen, sensationell Europameister geworden ist. Also auch über die Langdistanzen sieht es in der Leichtathletik deutlich besser aus. So, dann darfst du gerne mit dem Tischtennis weitermachen. Oder hast du dazu noch was? Ach, wir haben den United Cup vergessen. Siehst du mal. Siehst du denn? Übrigens, es ging vielen so. Gestern kam die News auf und vorher hat es wieder mal niemand mitbekommen, weil dieses Turnier bei Tennis TV übertragen wurde und sonst nirgendwo. Also, Tennis TV.
Ja. Das ging komplett an einem großen Teil der Öffentlichkeit vorbei, das stimmt. Aber du hast gerade so schön gedreht, dass wir sogar drin lassen können.
Ja, weil ich diese Marathonüberleitung nicht verstreichen lassen wollte.
Hast ja recht, das hat gerade ziemlich gut gepasst. Aber natürlich dürfen wir das nicht vergessen, weil durchaus nicht nur ein Achtungserfolg ist, sondern ein guter Start in dieses, ein Teil davon fiel ja noch ins alte Jahr, aber ein guter Start in dieses neue Jahr aus deutscher Sicht war das nämlich. Denn Deutschland, das Team Deutschland, gewinnt den United Cup tatsächlich am Ende im Finale gegen Polen. Aber wir gehen natürlich erstmal chronologisch vor. Denn in der Gruppenphase gab es Dreiergruppen und da reichte dem deutschen Team tatsächlich ein Sieg, um in die nächste Runde einfahren zu können. Und am Ende gewinnt man das Turnier eben über Siege gegen Griechenland im Viertelfinale, im Halbfinale dann gegen Australien, um dann im großen Finale gegen die Polen zu gewinnen mit 2-1. Und das deutsche Team bestand ja aus Alexander Zverev und Laura Siegemund, die das Doppel übernahmen. Und Zverev und Kerber übernahmen dann noch die Einzel. Kerber natürlich auch noch nicht komplett auf dem Damm. Das hat man natürlich auch gesehen, wenn sie zum Beispiel im Finale gegen Iga Świątek antreten musste oder auch gegen Marta Sakkari im Laufe des Turniers gegen Griechenland. Da hat sie leider nicht unbedingt den Schritt gefunden, auch hier gegen Świątek 3-6-0-6. Aber es ist natürlich wichtig, sich schnellstmöglich wieder auf höchstem Niveau messen zu lassen. Also für die Angie wird das sicherlich auch trotzdem ein wichtiges Vorbereitungsturnier gewesen sein. Zverev gewann aber dann das Einzelduell gegen Hubert Hurkacz mit 6-7, 7-6, 6-4. Und im Doppel bezwangen dann tatsächlich Alexander Zverev und Laura Siegemund Hurkacz und Świątek mit 6-4, 5-7 und dann 10-4 im letzten Satz. Also da ging es wirklich bis zum Ende. Und durchaus ein Achtungserfolg. Zverev zeigt sich gegen große Namen schon in Topform. Laura Siegemund auch weiterhin sehr gut in Form. Und Angie Kerber so ein bisschen auf dem Comeback-Kurs. Das sind doch tolle Vorzeichen für das neue Jahr, oder?
Genau, macht auf jeden Fall richtig Spaß, bei den Australian Open die Nacht wieder mal zum Tag zu machen. Und da freuen wir uns drauf auf das erste Grand Slam-Turnier des Jahres. So, Marathon hatte ich jetzt eben schon angesprochen, deswegen darfst du jetzt gerne Tischtennis machen, bevor ich dann mit Radsport und Eisschnelle auf den ersten Take beende.
Ja, ganz genau, denn beim Tischtennis gab es aus deutscher Sicht ebenfalls etwas zu vermelden, denn da standen ja die WTT-Finals an und das in Frankfurt. Auf deutschem Boden konnte tatsächlich auch ein Deutscher am Ende den dritten Platz festmachen. Es war natürlich Dang Xiu, der beste deutsche Tennisspieler momentan, der im Halbfinale erst sich dem Chinesen Wang Shuqing beugen lassen musste, der dann im Finale übrigens den Weltmeister Fan Zhendong schlug. Also ein Top-Ergebnis jetzt zum Start des neuen Jahres im Tischtennis, denn die Chinesen sind dann natürlich die Macht, die Allmacht, die es zu schlagen gilt. Und da hat Dang Xiu schon mal gezeigt, dass es auch da trotzdem weit gehen kann.
Ja, genau. Dann haben wir den Radsport noch. Da wird sich ein Deutscher am Ende dieses Jahres verabschieden aus dem Profizirkus. Das 16. wird auch sein letztes Jahr. Simon Geschke beendet seine Radsportkarriere. Das hat der 37-Jährige bekannt gegeben. Unter anderem ja auch einen Etappenerfolg 2015 bei der Tour de France gesammelt. Jetzt wird in dieser Saison noch mit der Giro d'Italia ein Ziel sein, den er jetzt zum 4. Mal fährt. Ob er bei der Tour dabei ist, ist noch nicht klar. Aber wenn die Form dazu ausreicht, wird er das auf jeden Fall in Angriff nehmen. Und da hat er uns natürlich auch schon gute Erinnerungen beschert, denn 2022, ich will mal letztes Jahr sagen, aber stimmt ja gar nicht mehr, ist er ja 9 Tage lang im Bergtrikot gefahren, hat das auch fast bis nach Paris tragen können und das wäre natürlich schön, wenn er da nochmal den ein oder anderen Sensationserfolg landet und hat jetzt schon viele Erinnerungen bei mir, Simon Geschke im Radsport und wird die hoffentlich noch ein weiteres Mal ergänzen dieses Jahr. Also da die News und zum anderen die Eisschnelllauf-Europameisterschaft. Da ist es ähnlich wie im United Cup der erste Erfolg seit langem. Denn seit 6 Jahren ist es der erste Medaillengewinn auf einer Einzelstrecken-Europameisterschaft für die Eisschnellläuferinnen aus Deutschland. In der Teamverfolgung holten Josefine Schlörp, Josie Hofmann und Lea-Sophie Scholz in 3 Minuten 2 Sekunden hinter den Niederländerinnen eine sensationelle Silbermedaille. Bei den Herren gab es auch in der Teamverfolgung ein knappes Verpassen des Podestes, aber hier auf jeden Fall bei den Damen richtig erfreulich, dass man in Herrenwehen endlich mal wieder eine Medaille einfahren konnte. Das ist auf dieser Strecke auf jeden Fall ewig nicht so gewesen. Das letzte Mal übrigens 2018 Nico Ihle, dem sagt vielleicht der ein oder andere sogar noch was, der über die 1000 Meter als Dritter damals Bronze geholt hat. Aber wir drücken natürlich den Daumen, dass der Eisschnelllauf diesen Winter, das ist ja in den letzten Jahren ehrlich gesagt ziemlich stiefmütterlich behandelt worden, von allen irgendwie, außer Olympia fällt da nichts groß auf, dass man sich da mal ein bisschen auftut und dann vielleicht auch abseits von Claudia Pechstein für Schlagzeilen sorgt.
Mein Eindruck ist auch tatsächlich, dass sich, übertragen wurde es generell ja immer sehr selten, aber oft gab es ja diese Zusammenfassung. Es gibt immer so
Zusammenfassung, genau. Ja.
Aber gefühlt wurde selbst das weniger. Also vielleicht liegt das natürlich auch genau daran, dass die großen Erfolge der Claudia Pechstein mittlerweile ja der Vergangenheit angehören. Dadurch gibt es natürlich weniger aus deutscher Sicht zu berichten, was dann wahrscheinlich auch den allgemeinen Zuschauer weniger interessiert. So kann ich es mir nur herleiten, aber das ist nur so ein Gefühl, was ich aus diesen letzten Monaten mitnehme.
Genau, ich teile das Gefühl, ohne es bestätigen zu können.
Same, genau.
Sehr gut. Von daher beenden wir diesen ersten Take und machen dann gleich weiter nach der Unterbrechung mit Langlauf. Wir haben Skispringen, natürlich mit den beiden Großereignissen Tour de Ski und Vierschanzentournee, aber noch vieles darüber hinaus. Bleibt gespannt und bis gleich.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizza Paradies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit den 2 Großereignissen über den Jahreswechsel, sowohl im Skispringen als auch im Langlauf. Wir beginnen mit dem Langlauf, die Tour de Ski in Toblach, Davos und Val di Fiemme, das erste Mal nicht in Deutschland, das hat sich ja auch schon angekündigt und auch ohne deutschen Austragungsort wird diese Tour de Ski in Erinnerung bleiben. Benni, wir starten aber bei den Damen, da gibt es mit Viktoria Kahl auf Gesamtplatz 4 mit 2 Minuten 40 Rückstand zwar keinen Podestplatz zu bejubeln, aber trotzdem auf jeden Fall eine bedenkenswert gute Tournee, denn es gab viele Schlagzeilen. Peter Schlickenrieder wurde disqualifiziert, weil er einen Ski auf die Strecke gelegt hat, an dem der Schnee abgestoßen werden sollte. Das hätte er aber nicht tun dürfen. Aber ich finde, generell ist der Aufwärtstrend im Langlauf richtig stark zu erkennen und das macht mir sehr, sehr viel Freude.
Ja, definitiv. Das sieht man ja auch im Gesamtranking der Tour de Ski. Bei den Damen zum Beispiel, wenn wir jetzt schon bei den Frauen sind. Wir haben da 2 Athletinnen, die immer mal für einen Podestplatz gut sind und auch hier wieder über die komplette Tour de Ski auf Rang 9 und auf 11 sind, mit Viktoria Kahl und Katharina Hennig. beide ja auch schon etwas erfahrener. Und dann kommt tatsächlich sogar noch eine dritte dazu, die auch eine gute Tour de Ski hatte. Das war nämlich Lisa Lohmann, Jahrgang 2000, die am Ende 23. wurde. Auch ein solides Ergebnis. Also wenn ich da teilweise zurückdenke, vielleicht auch seien es auch nur 2 Jahre zurück, wie wir ja doch Bedenken geäußert hatten, was denn aus dem Langlauf der Deutschen wird, weil es ja irgendwie doch nicht nur stiefmütterlich behandelt werden schien, sondern grundsätzlich einfach auch die Erfolge fehlten. Dagegen ist doch wirklich geschlechterübergreifend einiges passiert.
Ja, absolut. Also Gesamtsieg geht an die USA und Jessie Diggins vor Heidi Weng. Eine halbe Minute Vorsprung. Kjerto Niskanen mit 39 Sekunden Rückstand auf Platz 3. Aber wirklich hervorzuheben sind die Podestplätze aus deutscher Sicht, denn Katharina Hennig wird Dritte in dem 15 Kilometer Massenstart klassischer Stil auf die Massenstart in der klassischen Technik, und Viktoria Kahl wird in Toblach im 10 und im 20 Kilometer Rennen über sowohl einmal klassische als auch in der freien Technik zweimal Zweite, also wirklich hervorragend, auch mit den Gesamtplatzierungen am Ende, eine in den Top 10 und die andere wie gesagt auf Platz 11, also wirklich, wirklich richtig schön. Und ich kann mal so viel sagen, bei den Herren setzte sich es ja auch nicht mit weniger Schlagzeilen fort, Benny. Da allerdings nur in Anführungszeichen mit einem Podestplatz auf der Alpe Chamise, Platz 2 für Friedrich Moch. Das reicht allerdings sensationell auch in der Gesamtwertung für Platz 2. Und es ist das erste Mal seit über 10 Jahren, dass wir einen Deutschen mit einer Medaille im Gesamtranking der Tour de Ski haben.
Ja, ein Wahnsinnsergebnis, dass er über diese komplette Tour am Ende sogar diesen zweiten Platz sich sichern konnte. Natürlich hinter der Spitze war da ein bisschen Abstand, aber das sei es drum. Am Ende hat er da tatsächlich sehr gut mitgehalten mit vielen Top-Ergebnissen. Wir kennen es ja von ihm auch schon, wir wissen von ihm, dass er Podestplätze einfahren kann, aber dass er das jetzt dass er das über diese lange Distanz schafft, umzusetzen, das ist Wahnsinn. Und auch hier immerhin 2 Deutsche und in den Top 20, Lukas Bögel am Ende auch noch 19. mit einem soliden Ergebnis, 6 Minuten 33 hinter der Spitze. Das sind doch ganz gute Vorzeichen, da können wir uns, glaube ich, noch auf den restlichen Winter freuen.
Genau so ist es. Benni hat schon angesprochen, Friedrich Moch hat ein bisschen was, einen Rückstand auf Platz 1, 3 Stunden 41 Minuten 21, da muss man sich auch mal überlegen, welche Leistungen man da abrufen muss in dieser einen Woche, in dem man da 7 Rennen bestreiten muss. Harald Östberg Amundsen mit 1 Minute 19, 2 Vorsprung auf Friedrich Moch, aber dann generell wirklich richtig stark. Hugo Lapalus aus Frankreich wird Dritter. Ein Schweizer, Beda Klee auf Platz 5, ist sicherlich auch ganz erfreulich, dass die norwegische Phalanx da so ein bisschen aufgebrochen wird, aber ansonsten bleibt natürlich ein wirklich starker 2. Platz von Friedrich Moch. Herzliche Gratulation und natürlich auch der verdiente Titel Athlet der Woche, der irgendwann auch mal wieder auf unserem Instagram-Account erscheint. Das zum Langlauf. Und jetzt, Benny, starten wir rein mit dem Skispringen. Wir blicken jetzt wirklich nicht auf jedes einzelne Springen en Detail, weil das haben andere schon getan. Die Begrüße an die Flugschau, die machen das natürlich immer super. Aber es ist natürlich auch schon ein bisschen her. Deswegen lohnt es sich jetzt nicht, hier Oberstdorf und Garmisch auseinanderzunehmen. Wir blicken auch eher wenig auf Villach, aber vor allem auf die großen Tournaments und starten mit der Two Nights Tour bei den Damen. Garmisch und Oberstdorf einmal umgekehrt im Vergleich zum Vier-Schanzentournee-Zyklus bei den Herren. Nika Preots, ja, kann man sagen, am Ende ungefährdet? Ich würde sagen, ja. Zweiter Wettbewerb 5. holt sich den Sieg und den Gesamttitel, aus der leider dann nur 2 Springen vor Eva Pinkelnick und Abigail Strait.
Ja, ganz genau. Ich finde es ja gerade bei den Kanadierinnen unfassbar spannend, wenn man sich da an die vergangenen Olympischen Winterspiele zurückerinnert mit diesem 3. Platz im Team der Kanadier. So geil. Das war ja grundsätzlich schon Wahnsinn. Man hat gedacht, ja, okay, Mackenzie Boyd-Klaus mit den Mädels zusammen, das wird wahrscheinlich ein Einzelerfolg werden. Und alles, was danach passiert, das ist ja Geschichte. Also Abigail Strait natürlich vorrangig, die am meisten überzeugt hat. Aber ja, grundsätzlich das kanadische Team bildet sich ja unfassbar schnell weiter. Da gab es Weltcup-Erfolge und so weiter. Die haben sich echt gerade im Damenbereich des Skisprings richtig weiterentwickelt.
Naja, also ich würde jetzt nicht nur sagen, dass Abigail Strait diejenige war, die aufgetrumpft hat, weil Alexandra Lutet immerhin Weltmeisterin geworden ist, klar, in Planitzer. Ja. So, aber generell jetzt einfach zu sehen, dass 2 hier, auch wenn es jetzt nur 2 Springen waren, hier in den Top 10 gelandet sind. wirklich stark. Also Mackenzie Boyd-Klaus, von dem hört man im Moment eher weniger. Und der hatte ja auch eine gute Phase damals in Peking. Und dieser Mixteam-Wettbewerb wäre ja eigentlich auch anders ausgegangen. Aber trotzdem war es einfach eine Besonderheit, dass die Kanadierinnen und Kanadier da stehen. Und deswegen umso schöner, dass sie diese Form halten können. Und ich glaube, das geht auch weiter, denn die leisten ja auch ganz gute Arbeit. Und ich muss ja auch dazu sagen, beide Kanadierinnen sind vor der besten Deutschen. Katharina Schmid wird 13. in diesem Ranking. Im Frauenskispringen läuft es in diesem Winter noch so überhaupt gar nicht rund. Selina Freitag 18, Juliane Seifert 21, Anna Rupprecht 22. Was ist da los, Benni?
Ja, Wahnsinn. Also der Eindruck hat sich ja zuvor nicht unbedingt verfestigt. Da hatten wir eigentlich auch tendenziell schon eher ein positives Gefühl auf die deutschen Damen, auch wenn natürlich Katharina Althaus noch nicht, ehemals Althaus, mittlerweile Schmid, sich natürlich noch nicht so präsentiert hat wie im vergangenen Jahr. Aber die Tendenz war eigentlich vom Team her viel positiver als im vergangenen Jahr. Sonst hat natürlich Althaus gerade mit Selina Freitag sich durchaus bewiesen, aber eine Anna Rupprecht hat bisher in der Saison eigentlich gute Leistung abgeliefert, aber auch eine Luisa Görlich. Und da überrascht das Teamergebnis ja jetzt doch schon ein bisschen. Keine Deutsche unter den Top 10. Ja, Selina Freitag auf Rang 18, glaube ich, genau, Katharina Schmid auf 13, das sind die besten Ergebnisse. Und dann wird es eben schon dünn. Ne? Drei Damen aus Deutschland bewegen sich rund um die Top 30. Alvine Holz auf Rang 36, Pierre-Lilien Küber auf 39. Und dann war's das. Also da war man in allen Bereichen leider sehr weit weg von der Spitze. Natürlich, es sind jetzt zwei Schanzen, die nicht unbedingt so beliebt sind. Aber
Garmisch war neu.
Genau, Garmisch war neu. Da muss man sich ja natürlich erstmal dran gewöhnen, aber trotzdem etwas verwunderlich, dass man so weit weg von der Spitze war, gerade weil es da jetzt nicht diese eine Athletin gibt, die bisher in der Saison durchgehend ganz vorne alleine war, oder?
Genau so ist es. Wenn wir jetzt auf das Villach, auf die beiden Villach-Springen nochmal blicken, Wochenende kann man ja nicht sagen. Einmal mehr Nika Preutz, zweimal erfolgreich und auch da setzt sich der Trend aus deutscher Sicht eigentlich fort. Also in dem einen Wettbewerb wird Anna Rupprecht 9., Selina Freitag wird 13., Luisa Görlich wird 18. und im anderen Wettbewerb haben wir dann ja einmal einen 10. Platz von Anna Rupprecht, wir haben einen 15. Platz von Selina Freitag. Also es ist alles so in dem gleichen Bereich. Natürlich auch da konstant, aber halt irgendwie, wenn man die Erfolge der vorherigen Jahre gewohnt ist, dann irgendwie nicht ganz zufriedenstellend. Aber auch da drücken wir natürlich die Daumen, dass es besser wird. Ähnlich wie übrigens im Continental-Cup bei Markus Eisenbichler. Du hast eben schon angesprochen, Garmisch ist neu. Markus Eisenbichler ist der Conti-Cup gesprungen und einmal, ich glaube, 47. und 32. geworden. Auch da müssen wir mit einem Weltcup-Einzug in den nächsten Wochen erstmal nicht rechnen.
Ganz genau, trotzdem da, aber auch nochmal sei gesagt, Konsti Schmid überzeugt da durchaus mit einem Sieg im Conti Cup und dritten Platz, wie du glaube ich sagtest, vor der Folge. Ne? Also da sind die Vorzeichen im Conti Cup nicht nur negativ, aber Markus Eisenbichler natürlich die prägendste Person gerade, die vielleicht Conti Cup springt mit. Oder eine der auf jeden Fall.
Das ist ja Wahnsinn. Wer dann da, das weil stimmt, die, ja, richtig.
Also Wahnsinn, wer dieses Jahr alles in den Conti Cup muss. Da zeigt sich ja auch, dass da so ein bisschen Generationswechsel geschieht. Ist ja auch spannend zu sehen. Aber Thema Generationswechsel, vielleicht können wir da auch direkt auf die Vier-Schanzentournee eingehen. Denn ja, am Ende wurde es ein alter Bekannter, das kann man glaube ich so sagen. Ryoyo Kobayashi gewinnt am Ende durch eine unfassbare Konstanz diese Vier-Schanzentournee mit viermal.
Zum dritten Mal
mittlerweile. Ja. Viermal zweiter Platz hat er einfahren können, also ohne Sieg. Das gab es das letzte Mal Ende der 90er von Janne Ahonen, dass jemand ohne einen Sieg bei einer der Etappen der Vier-Schanzentournee tatsächlich die Tournee für sich entscheidet. Sehr schade für Andreas Wenninger, der lange nah dran war. Es sollte sich mal wieder, den Unterschied sollte mal wieder leider der Schicksalsberg in Innsbruck machen, aber was soll man dazu sagen? Am Ende trotzdem eine Top-Tournee. Erster in Oberstdorf, dritter in Garmisch und dann zwei fünfte Plätze bei den österreichischen Schanzen. Ich glaube, wir können uns trotzdem nicht beschweren.
Ja, ich habe mir das Spektakel ja anschauen dürfen beim Neujahrspringen und am Berg Isel. Es war also vorneweg natürlich immer das geilste Berg Isel. Da geht für mich vielleicht noch Willingen dran, aber Berg Isel ist einfach geil. Ganz ehrlich, da können das Neujahrspringen einpacken. Wirklich. Beck Isel ist jedes Jahr cool und dieses Jahr ist es ja vergleichsweise noch glimpflich gelaufen, vor allem für die Deutschen, aber generell hat es da wieder einige vom Wind verweht. Ich werde mich über einiges aufregen jetzt bei der Vierschanzentournee, weil dieser Moritz kotzt mich langsam wirklich an, auszuhalten. Ja. Was kotzt mich noch an? Dass sich natürlich alle auf Skispringen draufgestürzt haben. Ich habe vorhin im Dart schon erwähnt, die Quoten von Bischofshofen waren wirklich überragend, die sich ja an diesen letzten Strohhalm für Andy Wellinger geheftet haben, dass er vielleicht den Tourneesieg noch packt. Vor dem letzten Springen waren es 4,8 Punkte. Unterschied zwischen Ryo Kobayashi und ihm am Ende sind es 24,5. Ich glaube, das schätzt auch die Leistungsfähigkeit der beiden ganz gut ein vor diesem letzten Springen, dass es auch so gekommen ist, dass sich der Japaner den Gesamtsieg holt, was eigentlich auch schon vor Innsbruck klar war, dass das für Wellinger nur sehr, sehr schwer erreichen kann. Deswegen war es, glaube ich, für uns Skisprung-Ultras ein bisschen schwierig auszuhalten, dass sich natürlich dann nach Innsbruck nochmal alle an diesen Strohhalm rangeschmissen haben und gesagt haben, er hat nicht ganz so viel verloren, vielleicht reißt er das noch rum. Aber Kobayashi ist einfach sau, sau stark und generell stark von den beiden. Natürlich auch eine starke Tournee von Andy Wellinger, das will ich gar nicht kleinreden. Und vor allem auch gegen starke andere Springer durchgesetzt, unter anderem die Österreicher, die ja immer besser in Form kamen, Stefan Kraft und Jan Hörl auf Platz 3 und Platz 4. Lanisek, der wirklich Traumsprünge hingelegt hat, also ab Garmisch hat er mir richtig gut gefallen, der hätte auch ganz vorne mitkämpfen können, wenn er in Oberstdorf performt hätte, wo er nur 18. geworden ist. Dann hatten wir Heiberg, mit dem hat man auch nicht gerechnet, Aigner, Lindwig, aber am Ende ist es, glaube ich, Kobayashi jemand, mit dem man nicht unbedingt gerechnet hat. Hätte ich vorher nie abgeschrieben, weil das ist die Vierschanzenturnier, die hat er schon zweimal gewonnen und Stefan Kraft ist nach wie vor im gelben Trikot unterwegs, wenn ich mich nicht irre. Der hat natürlich die Saison dominiert, genauso wie die Deutschen vorher. Ich finde allerdings, dass es für die Deutschen trotzdem logisches Ende ist, wie die Vierschanzentournee begonnen hat, so hat sie auch geendet, mit durchwachsenen Leistungen hinter Andy Wellinger und ich finde, dieser zweite Platz ist irgendwie jetzt nur noch so das letzte bisschen, was von diesem starken Saisonstart übrig ist und hat sich ein bisschen angedeutet, aber am Ende auch nicht erwartbar gewesen, dass er den Tourneesieg holt.
Ja, was ich natürlich auch so ein bisschen befremdlich fand, da muss ich dir auch zustimmen, du hast gesagt, alle haben sich an diesen Grashalm festgehalten nach Innsbruck, soweit ist er nicht weg von der Spitze. Noch befremdlich fand ich es eigentlich nur, okay, es ist sein Job, aber wie Tom Bartels versucht hat, vor dem letzten Sprung in Bischofshofen dann noch zu sagen, als ich glaube, Wellinger 10 Meter Rückstand hatte auf Kobayashi, er hat noch Außenseiterchancen.
Letzte Chance.
Also ja. wie viel hätte schief gehen müssen bei Kobayashi oder wie viel hätte funktionieren müssen bei Wellinger, dass das dann noch in eine andere Richtung hätte gehen können. Da kennen wir, glaube ich.
Dann halt fast 7 Millionen zu, von denen 4 nie schief.
Natürlich. Natürlich, und da ist natürlich auch die Aufgabe des Kommentators, das möglichst spannend zu machen. Aber trotzdem, das einerseits...
Mir geht das ähnlich.
Ja. Andererseits auf jeden Fall, da stellt man sich natürlich die Frage, Andreas Wellinger, er wird auch nicht jünger, hat sicherlich noch ein paar Jahre im Weltcup-Team vor sich, aber nach so einer Chance denkt man sich natürlich, kriegt er diese Möglichkeit nochmal überhaupt, um einen Sieg bei der Vierschanzentournee mitzuspringen, ne? Und das schwirrte mir so direkt nach Bischofshofen im Kopf rum. Schade, dass er die Chance jetzt nicht genutzt hat. Wie lange kann er noch auf diesem Niveau springen, gerade mit seinen Verletzungsproblemen in den letzten Jahren, die es immer mal wieder gab. Dann kann das dann ja noch fixer gehen.
Das muss man wirklich hochhängen. Und ja, ich finde, das wurde auch relativ wenig betont. In Oberstdorf haben alle gesagt, okay, es ist ein Tournee-Tagessieg für jemanden, der mit mehreren schweren Verletzungen in den letzten Jahren zu kämpfen hatte. Kreuzbandriss und noch ein weiteres Jahr Ausfall. Der ist letztes Jahr erst wieder reingekommen, auch so wackelig. Und das darf man wirklich nicht unterschätzen, dass der aus einer massiven Verletzungsunterbrechung rauskam. Und da kann man nicht sagen, der Olympiasieger von 2018 und der Tournee-Zweite von 17-18 holt sich jetzt hier erneut Platz 2. Es sind komplett andere Ausgangspositionen gewesen. Also wirklich richtig stark. Wollen wir nicht kleinreden, auf gar keinen Fall.
Nee, ganz genau. Aber ich würde sagen, dann können wir uns auch direkt mal die anderen Ergebnisse aus deutscher Sicht angucken. Du hast schon die Österreicher angesprochen. Stefan Kraft, der gegen Ende dann auch wirklich nochmal stärker wurde, sich ja auch den Sieg in Bischofshofen, glaube ich, sicherte. Jan Hörl, der plötzlich auch wieder ganz vorne mit dabei war, das hat mich auch sehr gefreut. Und Michael Heiberg,
Sieg der, dann übrigens, Beck Isel. Ja.
Der übrigens auch unfassbar stark war in der Tournee. Gesamtwertung dann am Ende auch. Clemens Aigner übrigens, der ja auch nicht immer die Chance im Weltcup-Team bekommen hat und immer so ein Mann war, der, wenn er im Weltcup dabei war, durchaus überzeugt hat. Hat jetzt auch wieder gezeigt, warum er eigentlich ins Weltcup-Team gehört und ein Daniel Chofenik, der leider hinter seinen Erwartungen blieb. Das ist vielleicht am Ende nochmal am wichtigsten für mich, weil Chofenik, der schon um Weltcups mitgesprungen hat im letzten Jahr, bisher nicht ganz auf der Höhe. Aus deutscher Sicht, der beste Deutsche hinter Wellinger landet erst auf Rang 11 mit Philipp Raimund. Das Erfreuliche ist, dass er sich, glaube ich, um 2 Plätze verbessert zur letzten Wertung der Vierschanzentournee, die ja, wo er so ein bisschen sein Stern aufging, kann man, glaube ich, sagen.
Ja, total.
Das haben
ja.
wir auch vor Ort mitverfolgen können. Karl Geiger zwischendrin solide, am Ende 14. Kann man, glaube ich, nicht viel Positives draus ziehen. Pius Paschke 20, da war es dann einfach, dass Innsbruck komplett rausgefallen ist, ohne Punkte. Und Stefan Leier auf 21, der, glaube ich, nicht unbedingt zufrieden ist mit seiner Tournee. Und die anderen Deutschen sind dann ja aus der nationalen Gruppe. Da können wir jetzt, glaube ich, oder müssen wir jetzt, glaube ich, nicht drauf schauen.
Genau, es gab ja nur eine nationale Gruppe, aber generell ist es natürlich besonders bei den Österreichern zu erwähnen, in welcher Luxusposition die sich befinden. Jan Hörl und Stefan Kraft haben jeweils ein Springen gewonnen. Michael Heiberg stand einmal auf dem Podest. Clemens Aigner ist in Bischofshofen sensationell Sechster geworden, hat sich eigentlich gar keinen schwachen Sprung erlaubt. Daniel Schofenig ist in die Top 10 gesprungen. Manuel Fettner ist zweimal Vierter geworden. Also, und die müssen da jetzt wen rausstreichen. Oder es kommt jemand aus dem Conti-Cup hoch. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ich werde mich gleich über den Modus noch aufregen. Deswegen muss ich zu Manuel Fettner an der Stelle noch nichts sagen. Ganz besondere Gratulation, weil es auch einfach Spaß gemacht hat, ihn als Einziger anzufeuern und im zweiten Durchgang immer zu merken, wie mehr Leute verstanden haben, dass ich ihn schon im ersten Durchgang angefeuert habe. Renni Kaido wird Tournee 12., meine lieben Freunde. Er wird 16., 19., 12. und 13. Total konstante Leistungen, auch in den Wettbewerben, gerade in Innsbruck im zweiten Durchgang. Ich glaube, er war 6. nach dem ersten Durchgang oder so. Hat da ein bisschen federn lassen und ist dann abgefallen. Aber wirklich insgesamt eine wirklich konstante Leistung vom ja eindeutig zweitbesten Japaner.
Eindeutig, ja, genau. Also wir haben ja auch oft darüber geredet, hinter Ryoyo Kobayashi, da passiert relativ wenig. Und jetzt haben wir da einen Mann, der ja im letzten Winter schon angedeutet hat, wo es hingehen kann, vor allem im Continental Cup, wo wir ja ihn auch das erste Mal so richtig gesehen haben. Und
Sommer Grand Prix,
ja. Stimmt, war sogar Sommer Grand Prix. Und dann ja, waren wir doch ein bisschen verwundert. Gut, das gehört wahrscheinlich auch dazu in der ersten Weltcup-Saison, dass er sich da überhaupt erstmal rantasten muss. Aber dass er dann so eine konstante Tournee springt, Hut ab, mit so wenig Erfahrung, der scheint richtig Spaß zu haben. Und ich meine, wenn man natürlich so einen Mitstreiter im Team hat wie Ryoyo Kobayashi, da kann man natürlich im Schatten von ihm auch in Ruhe wachsen. Ich meine, wahrscheinlich gibt es kein Team, in dem das besser möglich ist. Ich meine, Österreicher haben es da gerade deutlich schwieriger. Und da ist, glaube ich, das Team um ihn rum gerade durchaus eher positiv zu betrachten, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also da hat er bessere Vorteile als zum Beispiel jetzt hier. Jonas Schuster fällt mir ein. Der Sohn vom ex-deutschen Bundestrainer, der am Bergisel 32. wurde, kein total schlechtes Springen gemacht hat. Aber wie gesagt, bei den Österreichern sind die Situationen und die Ausgangslagen in der Mannschaft einfach total andere. Ich habe mich sehr gefreut, Simon Ammer nochmal bei der Tournee zu sehen. Das wurde natürlich auch von den Stadionsprechern wie immer angesprochen. Und war ein weiteres Jahr vergeht, an dem die Schweizer keinen Tourneesieg abholen. Gregor de Schwanden natürlich nicht so ganz in Form. 23. jetzt kein wirklich gutes Ergebnis, in Oberstdorf einmal 15. geworden. Bei den Schweizern muss es wieder ein bisschen bergauf gehen. Die Slowenen trumpfen, glaube ich, noch auf. Das steht noch das ein oder andere große Ereignis aus, Benny. Aber so ein paar Sachen bewegen mich nach wie vor. Das Flutlicht am Bergisel kommt erst 2025 oder 26. Das verzögert die Vierschanzentournee der Frauen wahrscheinlich um ein paar Jahre. Übrigens, auch bei der Flug-WM 28 in Planitzer sind sie noch nicht safe dabei, hat Sandro Pertile gesagt. Die Polish-Tour steht an, mit Schirk natürlich ein spannendes Springen bevor. Und ich bin gespannt, was die Japaner auch machen in den kommenden Wochen. Denn mit Ryoyo konnte keiner rechnen. Und mal gucken, ob er sich vielleicht nochmal mit dem Angriff auf Gelb wagt. Aber Benny, was mich wirklich nervt, ist dieser K.O.-Modus. Also es wird ja immer als das Unikum der Tournee bezeichnet. Das ist einfach eine coole Sache, mal einen Handshake im Skispringen zu sehen, weil man ja sonst nie gegeneinander direkt springt. Es ist aber auch für die Zuschauer manchmal nervig, allein schon die Tatsache, dass man diese grüne Linie im ersten Durchgang nur bei jedem zweiten Springer hat und die auch sich nie auf den Gesamtführenden bezieht. Da könnte man auch mit zwei Linien arbeiten. Ich weiß nicht, was da so kompliziert ist, aber was dann wirklich überhaupt nicht geht, ist, wenn man viele vom Winde verwehte Kack-Duelle hat, wo beide schlecht sind und dann andere drunter leiden müssen, weil nur 5 Lucky Loser weiterkommen. Manuel Fettner wurde vom Winde verweht, das kann man natürlich mängeln, aber dass am Ende Manuel Fettner der letzte von, haltet euch fest, 16 Athleten ist, die im ersten Durchgang mehr Punkte sammeln als andere, die im zweiten Durchgang vertreten sind, nur weil sie ihre schlechten Duelle gewonnen haben. Das kann nicht sein. Also Platz, ich kann es nochmal konkretisieren.
Thema Laie, ne? Auch da.
Genau, also es geht mit Peter Priots los auf Platz 31, der hat 107,1 Punkte. Damit wäre er eigentlich 26. nach dem ersten Durchgang und 30. im zweiten Durchgang, der als letztes einziehen durfte, ist Junichiro Kobayashi mit 80,2 Punkten. Der hat 27 Punkte weniger als Peter Preutz, durfte aber trotzdem im zweiten Durchgang mitspringen. Junichiro Kobayashi wäre eigentlich auf Rang 46 gewesen, wo Manuel Fettner sich jetzt einrangiert, obwohl der über 2 Punkte mehr hat als Junichiro Kobayashi. Und alle Athleten dazwischen, unter anderem Pius Paschke, Simon Ammann, Benjamin Östfold, sind alle nicht dabei gewesen, obwohl sie besser waren. Und ich finde, das ist irgendwie auch nicht Sinn der Sache.
Ich verstehe, dass man bei einer Vierschanzentournee
was Besonderes machen will.
Genau, dass man, dass die Vierschanzentournee grundsätzlich immer mehr in der medialen Betrachtung ist und immer mehr Leute einschalten als bei einem normalen Weltcup. Und dass man dadurch natürlich auch in gewisser Weise auch den Zuschauer mehr anziehen muss, verstehe ich. Weil dieses Turnier unfassbar wichtig ist für die Sportart und für die Weiterentwicklung der Sportart. Und da muss ich aber wirklich sagen, genau, das geht einfach am Leistungsgedanken vorbei. Wir regen uns jedes Jahr gefühlt mehr darüber auf, weil oft natürlich irgendwie auch die leidtragenden deutsche Springer sind, weil ja.
Das war jetzt dieses Jahr gar nicht so extrem.
Genau, das war dieses Jahr gar nicht so extrem.
16 Athleten, das ist über die Hälfte des zweiten Durchgangs.
Ja. Und dann siehst du, wer war das? War das Foubert? Nee, irgendwer, der gegen Foubert angetreten ist, glaube ich. Der dann sich mit 108 Metern in Innsbruck, glaube ich, in den zweiten Durchgang bringt, wo man sich denkt, gut, dann müssen wir eben vielleicht doch nochmal eine Reform anpacken. Was man da genau verbessern
Bonze
könnte.
Gegen Foubert, kann das sein?
Kann 108 sein, genau.
Zu 109,5 Meter. Ja, genau. Die beiden sind übrigens auch 0,4 Punkte auseinander. Ja. Aber einer muss halt weiterkommen.
Einer muss halt weiterkommen. Und dann denkt man sich, was soll verändert werden? Ich bin ja auch Fan davon, weil es spannender wird dadurch. Oder weil es eine Neuigkeit ist, aber was kann man denn jetzt noch verändern? Also ich bin wirklich gespannt. Ich glaube, jedenfalls hat man nichts gehört dementsprechend von der FIS, dass da was verändert werden soll. Aber irgendwie kann man sich es als Skisprung-Ultra doch freuen oder wünschen.
Ja, sowas wie zweiter Durchgang mit 40 Leuten und dann dürfen 15er Kiloser mitmachen, hilft ja auch nichts, weil dann hast du ja trotzdem die Gewinner der schlechten Duelle drin. So, das ist auch mit dem Reglement nicht zu vereinbaren, weil dann kriegt man nicht auf jeden Fall Punkte, wenn man im zweiten Durchgang ist, das funktioniert nicht. Also ich fürchte, es bleibt alles so, wie es ist, weil der heilige K.O.-Modus an dem soll nicht gerüttelt werden. Aber uns regt's auf, falls ihr da auch eine Meinung zu habt, schreibt uns die gerne. Das ist, glaube ich, irgendwie doch eine ärgerliche Sache, die vielen bitter aufstößt, die sich mit dem Skispringen beschäftigen.
Ja.
So, für die Frauen geht's weiter in Sapporo am kommenden Wochenende mit dem Weltcup in Japan und bei den Herren, wie gesagt, die Polish Tour. Da steht zuerst Wischwa auf dem Programm, unter der Woche dann Schürk, Normalschanzenwettbewerbe, die letzten in dieser Saison übrigens. In Lillehammer gab es einen, in Schürk werden es schon die letzten sein. Und dann, Zakopane zum Abschied und zum Abschluss dieses Tour de Ski und Vierschanzentournee und Tonight's Tour Parts darf ich dir noch die Post von Wagner über Andreas Wellinger vorlesen, nicht wahr?
Gerne.
Wann kam die denn raus, Benni? Ich glaube, am Tag nach.
Am Neujahrstag, kann das sein?
Oder ach so, so früh schon, okay. Lieber Andreas Wellinger, Adlermensch, im Traum kann ich auch fliegen, aber Sie fliegen in der Wirklichkeit. Sie sind ein Vogelmensch. Wenn Sie von der Schanze abspringen, fliegen Sie 140 Meter weit. Ihre Flugdauer beträgt 3-4 Sekunden. 3-4 Sekunden. In welcher geheimnisvollen Welt befinden Sie sich da? Was für ein Gefühl hat man zwischen Himmel und Erde? Was hören Sie? Ist Wind Musik? Für 3-4 Sekunden brauchen Sie keinen Pass. Sie sind kein Erdenbürger mehr. Sie sind 28, 1,84 groß, 65 Kilo schwer. Sie sind in Oberbayern, wo es schneit, geboren. Mit 90 km/h rasen sie zur Sprungschanze hinunter und dann sind sie ein Vogel. Ihre Skier öffnen sich zu einem V. Ihre Arme liegen eng am Körper, alle Physik ist ausgeschaltet. Sie fliegen. Sie fliegen, wie ich im Traum, über Täler, Wälder, Probleme. Wie schön wäre es, ein Vogel zu sein. Ich gucke gern die Vierschanzentournee. Andreas Wellinger macht Träume wahr. Es gibt den fliegenden Menschen. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner.
Herrlich.
Wunderbar, oder?
Ja.
So.
Am Anfang habe ich kurz gedacht, Copy and Paste aus Wikipedia ein paar Statistiken und Daten reingebaggert, aber ich lese es einfach immer wieder gerne.
In diesem Sinne hören wir uns gleich wieder nach der Unterbrechung mit Biathlon, Ski Alpin und natürlich auch den Jungs und Mädels aus dem Eiskanal. Bis gleich.
Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport.
Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder, nachdem wir uns lange über die Skisprung-Modus-Besonderheiten aufgeregt haben, möchte ich es mal nennen, mit dem nächsten Wintersport und melden uns jetzt wieder mit Biathlon, Ski Alpin und Eiskanal. Und ich habe hier in unserer gemeinsamen Datei geschrieben, die Matschfestspiele von Oberhof. Zugegeben, ich habe nicht ganz so viel mitbekommen, weil ich war bei der Vierschanzentournee und danach selber auf der Piste, Benni, aber du hast ein bisschen mehr gesehen von Oberhof, denke ich. Kannst du erstmal was zu den äußeren Bedingungen sagen, die dir da am Fernsehschirm begegnet sind?
Was soll man dazu sagen? Es war, also Matschfestspiele trifft es eigentlich ganz gut. Natürlich kaum Schneefall in Oberhof. Es war, waren grauenvolle Bedingungen. Die Piste war, konnte gerade so solide präpariert werden, dass es nicht irgendwie abgesagt wurde. Aber ja, trotzdem nimmt man, glaube ich, vor allem das Positive mit, weil es aus deutscher Sicht eben sensationelle Wettbewerbe waren. Wir hatten einen erneuten Weltcup-Sieger. Diesmal war es Benedikt Doll, der in seiner letzten Saison, Fragezeichen, wahrscheinlich auch, was hast du mir geschickt? Achso.
Das bleibt alles drin. Be Real war gerade. So, weiter geht's.
Be Real war gerade. Während der Folge, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wird ein Be Real aufgenommen. Das nennt sich Professionalität des David Hooker. Jedenfalls, wie gesagt, Benedikt Doll gewinnt einen Weltcup endlich mal wieder. Franziska Preuß war mal wieder auf einem Podest. Und auch die Staffeln liefen, wie erwartet eigentlich in dieser gesamten Saison schon, ebenfalls top. Aber wir beginnen natürlich beim Sprint am 5. Januar. Den gewann nämlich Benedikt Doll trotz eines Fehlers mit 2 Sekunden vor Sturlahorn Lagereit, der ebenfalls nur einen Fehler hatte. Da sieht man also, was lauftechnisch bei Benny Doll drin ist, selbst mit einem Fehler im Sprint. Da kann man sogar gegen die Top-Stars tatsächlich überzeugen. Strömsheim, der später auch noch einen Weltcup-Sieg einfuhr, auf Rang 3. Johannes Thienes Bö mit 2 Fehlern auf Rang 4. Und Jakob Fack, ein alter Bekannter, auf Rang 5. Johannes Kühn ebenfalls ohne Fehler, diesmal auf Rang 5, direkt zeitgleich mit Jakob Fack, also wieder ein Top-Ergebnis für ihn. Navrat auf 11 mit 2 Fehlern. Justus Strelo ebenfalls in den Top 15 mit Platz 15. Und Philipp Horn auf Rang 24. Also ich glaube, da kann man vom Team her ebenfalls sich nicht beschweren. Und dann gucken wir in den Sprint der Damen, denn da war es ebenfalls erfolgreich. Franziska Preuß ohne
Fehler. Ja. Dieses Rennen ist einfach krank, dieses Ergebnis unter den ersten beiden. Ja. Aber erzähl's erstmal. Ja.
Genau, wir erzählen es erstmal. Denn Justine Bresas-Boucher gewinnt mit 2 Fehlern vor Franziska Preuß ohne Fehler. 4,4 Sekunden hinter ihr, das ist schon Wahnsinn. Dann auf 3 Sophie Chauveau, die Französin. Ja, und David, du kannst sehr gerne den Rest übernehmen.
Naja, also ganz ehrlich, es ging eigentlich nur um Justine Bresas-Boucher. Sie schießt 2 Fehler und ich sage seit Wochen, wenn die Öbergs fehlerfrei schießen, sind die nicht zu schlagen. Ja. Elvira Öberg ist zweitbeste Läuferin in diesem Rennen und Leute, die ist 27 Sekunden langsamer als Justine Bresas-Boucher in der Loipe. Also was die da in die Loipe gezimmert hat über die 7,5 Kilometer, Wahnsinn. Also, das ist das, was mir aufgefallen ist. Viel mehr habe ich, wie gesagt, von Oberhof auch nicht mitbekommen.
Ja, das ist also Wahnsinn.
Oder meinst du jetzt die anderen Rennen?
Nee, das meinte ich hier jetzt gerade besonders. Also genau, okay, Elvira Öberg ebenfalls 2 Fehler. Wie Justine Bresas-Boucher ist 11. Genau. Am Ende. 41 Sekunden hinter Justine Bresas-Boucher. Also die nimmt ja auf der Loipe nochmal 40 Sekunden ab. Das ist Wahnsinn. Genau, aber auch sehr erfreulich, dass Janina Hettich-Walz ohne Fehler blieb und damit einen starken 5. Platz einfuhr. Sophia Schneider und Vanessa Vogt ebenfalls solide. Vogt ohne Fehler 13. Schneider mit einem Fehler 15. Da können wir uns einfach nicht beschweren, was hier gerade abgeliefert wird. Und auch Selina Grozian, die ja noch relativ neu im Weltcup-Team ist, mit Rang 21 und 2 Fehlern, lauftechnisch sehr gut in Form. Das kann man, glaube ich, hier auch aus dem Sprint der Damen mitnehmen. Und dann lieferte natürlich Oberhof auch 2 Verfolgungen. Da lief es aus deutscher Sicht etwas weniger erfolgreich. Dennoch, es war ein norwegischer Festspieltag, kann man, glaube ich, wieder sagen.
Fünffachsieg.
Ein Fünffachsieg für die Norweger. Endre Strömsheim, ja auch noch relativ neu im Team, gewinnt vor Lagreit, vor Dorle und vor Bö, Taillebö und dann Johannes Thienesbø auf 5. Dahinter dann Fabian Claude, der Franzose, auf Rang 6. Bester Deutscher Johannes Kühn mit einem 8. Rang. Auch das schön, dass er mal ein gutes Ergebnis bestätigen konnte. Für Johannes Kühn, der sonst leider oft relativ inkonstant ist. Benedikt Doll verscherzt es sich leider bei den ersten beiden Schießen mit 5 Fehlern aus den ersten beiden Schießen. Blieb danach ohne Fehler am Ende des Rang 12. Horn 13 mit 3 Fehlern.
Rees drittbeste 14. Laufzeit, ja.
Ja, genau, Horn Philipp sensationell. Horn. Ja, das stimmt. Das haben wir ja auch schon, ich glaube, im letzten Jahr gesehen, das ist lauftechnisch. Daran hapert es in den seltensten Fällen bei ihm. Justus Strelo auf Rang 16 und Navrat auf 22. Also auch hier wieder ein solides Ergebnis, auch wenn die Top-Platzierungen gefehlt haben. Und bei den Damen gewinnt Julien Simon, die Vorjahres-Gesamtweltcup-Siegerin vor Justine Bresas-Boucher, also einen französischen Doppelsieg. Und Ingrid Landmark-Tandrevold auf 3. Elvira Oeberg mit 3 Fehlern auf Rang 4. Also auch da gibt es wieder nicht die Dominanz, die wir vielleicht vor der Saison gedacht haben von einer der Oeberg-Schwestern. Franziska Preuß auf 7, ebenfalls mit einem Top-Ergebnis. Also durchaus, glaube ich, in den Einzelrennen kann man sagen, aus deutscher Sicht, man kann zufrieden sein.
Genau, und das hat sich in Staffeln noch ähnlich fortgesetzt, also vor allem bei den Herren, weil die haben Platz 2 belegt, aber halt mit auch 2 Minuten Rückstand auf die Norweger, die erfolgreich sind am Ende der Besetzung Strömsheim, Lagreit, Bö und Bö. Das ist nicht überraschend, aber nach einem 5-fach-Sieg in einem Einzelrennen muss man sich ja dann schon überlegen, wer ist die 4. oder 5. Person, die mitläuft. Und Roman Rees, Benedikt Doll, Philipp Navrat und Philipp Horn als Schlussläufer mit Strafrunde von Philipp Navrat in dem 3. Abschnitt dann auf Platz 2 vor den Italienern, die auch mit Elia Seni jemanden dabei haben, den ich vorher auch noch nicht allzu oft, der mir noch nicht allzu oft begegnet ist.
Ja, ganz genau. Und so, jetzt gehe ich auf die Frauenstaffel ein, genau. Da lief es leider etwas weniger erfolgreich. Am Ende Platz 5 aus deutscher Sicht. Die Französinnen setzen sich am Ende auch wenig überraschend, aber knapp gegen Norwegen, knapp 9 Sekunden dahinter durch. Schweden auf dem Podest auf Platz 3 und ja, von Platz 3 und Platz 4 der Unterschied, das sind mal eben 3 Minuten. Das kann man auch mal hier sagen. Also ist Deutschland ja tatsächlich am Ende 4 Minuten 20 hinter der Spitze, fernab jeglicher Podestplätze. Am Ende, ja, wer hat den Unterschied ausgemacht? Am Ende war es keine gute Teamleistung. Da wurden leider viele, viele Fehler geschossen. Und trotzdem, also wir haben wieder einen Podestplatz zumindest bei den Staffeln gezogen. Aus deutscher Sicht, wir hatten einige gute Einzelplatzierungen. Ich bin immer noch überrascht, wie gut wir eigentlich bisher durch diese Biathlon-Saison aus deutscher Sicht kommen. Mit diversen Weltcup-Siegern, mit diversen Top-Platzierungen. Ich glaube, bisher gibt es niemanden, der so richtig enttäuscht.
Na, es ist eigentlich ähnlich wie im Skispringen. Also wir haben ja, sind auf diesen Saisonstart ja überhaupt gar nicht klargekommen. Also Östersund war richtig geil, Ruka war richtig geil und mit der Vierschanzentournee war das erste Highlight bei den Skispringern schon da. Deswegen kann man auch vielleicht damit sagen, ist dieser erste Abschnitt auf jeden Fall mit einer negativen Tendenz jetzt zu Ende gegangen. Und bei den Skispringern ist das Highlight jetzt der Heimweltcup und bei denen läuft es ganz gut. Und da ist irgendwie noch kein Ende in Sicht, dass es irgendwie jetzt abrupt aufhören sollte mit den Podestplatzierungen aus deutscher Sicht. Also richtig stark, kann man sich nicht beschweren.
Ja, definitiv. Und ja, ich würde sagen, so viel erstmal aus dem Biathlon, oder? Da geht es jetzt nach Ruhpolding in der kommenden Woche, also in der Woche, in der wir uns jetzt
schon bewegen. Diese Woche.
Genau.
Ja.
Und ja, also es geht jetzt Schlag auf Schlag weiter natürlich. Der Wintersportteil wird in den nächsten Wochen jedenfalls nicht kürzer. Kürzer wie dieser in dieser Woche hoffentlich schon.
Aber genau, wir kriegen richtig, das hin. Wird heute eine Monsterfolge. Wie gesagt, Biathlon könnt ihr euch drauf freuen. Mittwoch 14:30 Frauenstaffel, Donnerstag die Herrenstaffel, am Freitag dann der Sprint der Frauen und am Samstag den der Männer, bevor es dann am Sonntag noch beide Verfolger in der Chiemgau Arena gibt, die dann hoffentlich auch mit ein bisschen mehr Schneepolster ausgedeckt ist. Schneepolster ist ein gutes Stichwort, denn die großen Klassiker stehen im Alpinzirkus bevor. Wir freuen uns in den nächsten Tagen unter anderem auf die Super-G-Abfahrt und Slalomrennen in Wengen, in Kitzbühel, in Garmisch gibt es 2 Super-Gs bei den Herren, Cortina steht noch auf dem Programm bei den Damen, also wirklich richtig tolle Wettbewerbe jetzt am nächsten Wochenende auch mit Altenmarkt-Zauchensee bei den Damen, also da stehen jetzt wirklich die wichtigen Rennen bevor und weswegen sage ich Schneesicherheit, denn in Wengen und Kitzbühel war die Schneekontrolle schon dabei, das heißt die Abfahrtsklassiker schlechthin werden auch auf jeden Fall stattfinden können bei den Herren, zumindest was die Schneelage angeht, ich meine es gibt ja noch genug andere Gründe, das haben wir dieses Jahr schon gelernt und was vor Weihnachten so passiert ist aus deutscher Sicht, kann Benny uns jetzt verraten und dann blicke ich kurz auf das Wochenende, was wir hinter uns haben mit Kranjska Gora und Adelboden.
Genau, ich schaue auf das nicht vor Weihnachten, aber auf das vor Silvester.
Ja, vor, genau, ja.
Genau, also klar, vor Weihnachten war ja auch noch Madonna di Campiglio, da gab es zumindest einen Slalom bei den Herren, aber wir gehen direkt nach Bormio, das ist ja von, wo ja in der Zeit vom 26. bis zum 29. Dezember noch ja einige Speed-Disziplinen anstanden, zum einen die Abfahrt und der Super-G der Männer. Beim Abfahrt gab es einen Sieg des Franzosen Cyprien Sarrazin vor Marco Odermatt und Alexander Cameron, der Kanadier, aus deutscher Sicht bester am Ende, Andreas Sander, Andi Sander mit Rang 19, Simon Jocher mit Rang 21, das sind die einzigen Platzierungen in den Punkten, Josef Ferstl am Ende auf Rang 39 und Romet Baumann konnte leider nicht ins Ziel. Am Ende des Super-G gewann Marco Odermatt, wenig überraschend, vor Raphael Haser aus Österreich und Alexander Amat-Kilde, alles bekannte Namen, die wir so aus der Spitze kennen. Simon Jocher auf Rang 21, ebenfalls wieder in den Punkten. Andi Sander verpasst sie leider um 5 Plätze mit Rang 35 und auch Romet Baumann mit Platz 40 am Ende nicht auf dem Damm. Baby Ferstl am Ende konnte ihr das Ziel nicht erreichen. Und ging es ja noch nach Lienz für die Damen zum Riesenslalom und Slalom. Das lief aus deutscher Sicht durchaus erfolgreicher. Aber erstmal gehen wir in den Riesenslalom. Da gewann Michaela Schifflin vor Federica Brignone und Sarah Hector. Auch hier natürlich alles Namen, die wir von ganz oben schon kennen aus deutscher Sicht. Natürlich, wie immer, was heißt wie immer? Wir hatten natürlich Emma Eicher, die oft schon alleine zu solchen Events fahren musste. Diesmal hatte sie aber zumindest Unterstützung dabei, Fabiana Dorigo, die am Ende leider aber den ersten, habe ich auch noch nicht so gehört, aber ja, ist ja unter deutscher Flagge jedenfalls, die den ersten Durchgang jedenfalls nicht beenden konnte. Und dann gehen wir zum Slalom. Die Disziplin der Lena Dürr, am Ende Zweite hinter Michaela Schifrin und Michelle Gesin, die Schweizerin, die das Podium vollendet. Ein gutes Ergebnis der Österreicherinnen, die hier 6, 7, 8 und 10 wurden. Mit Katharina Huber, Katharina Gallhuber, Katharina Linsberger, also drei Katas haben wir hier im Rennen. Und Katharina Truppe wurde auch noch Zehnte übrigens.
Sehr gut.
Also vier Katharina sind in Top 10, auch das sieht man nicht so häufig. Ja, und das waren auch tatsächlich schon die deutschsprachigen Ergebnisse. Jessica Hilzinger war wieder dabei. Konnte aber leider nicht in die Punkte fahren, ebenso wenig wie Luisa Mangold, die das erste Mal dabei war, und Andrea Filser, die Routinier, Emma Eicher auch dabei, aber ebenfalls nicht in den Punkten.
Ja, dann blicken wir auf dieses Jahr, würde ich sagen. Technikdisziplinen am vergangenen Wochenende, die Damen waren ins Kranz-Kagora unterwegs, Ergebnisdienst auch hier, natürlich im Riesenslalom Valerie Grenier aus Kanada erfolgreich, vor Lara Gutberami und Francesca Brignone, soweit auch wenig überraschend. Beste Deutsche wird Emma Eicher auf Rang 15 und übrigens auch, weil sie hat ja gesagt, sie will in allen Disziplinen starten, Sophia Gotscha im Riesenslalom dabei, 12. wurde sie. Im Slalom am Sonntag hatten wir dann einen Sieg von Petra Vlhová vor Lena Dürr, die mit dem Platz 2 in Kranz-Kagora sich hier einen weiteren Podestplatz einschnappt, vor Hurt aus den USA. Und auch sonst ein ganz schönes Ergebnis. Wir haben Paula Molzan, Sarah Hector, Katharina Liensberger, Chiara Pono aus Frankreich auf Platz 8 und auch noch viele andere, von denen ich jetzt noch nicht allzu oft gehört habe. Eine Lettin auf Rang 12, Senefera Germane und sonst eine Albanerin mit dabei. Also ich finde, die Nationenvielfalt im alpinen Zirkus hat sich ganz gut hervorgetan. Eine Tschechin, eine Slowakin sowieso. Also das ist schon nicht schlecht. Jessica Hilzinger wird noch 20. Das ist auch noch eine Erwähnung wert. Und bei den Herren hatten wir den Riesenslalom in Adelboden und Marco Odermatt hat einen Heimsieg eingefahren und das mit über einer Sekunde Vorsprung, eineinhalb Sekunden quasi, vor Alexander Amat-Kilde am Ende gewonnenen Philipp Subcic auf dem dritten Platz des Podestes, River Radamus aus den USA mit dem geilsten Namen auf Platz 4, dahinter drei Norweger und der beste Deutsche ist Alex Schmid, der ewige Weltmeister, muss man ja sagen, auf Platz 10 im Riesenslalom, außerdem dann noch in den Punkten Fabian Gratz auf Rang 26 und Jonas Stöckinger auf dem 28. Platz. Für Stefan Luiz hat es als 31. leider knapp nicht gereicht. Dann haben wir noch den Slalom-Wettbewerb, das ist erst der dritte in diesem Weltcup-Winter bei den Herren und da sah es lange so aus, dass Alexander Steen Olsen aus Norwegen erfolgreich sein kann. Führender nach dem ersten Durchgang ist allerdings dann ausgeschieden, ebenso wie Henrik Kristoffersen, wenn ich mich nicht irre. Manuel Feller gewinnt deshalb vor Atli McGrath aus Norwegen und Dominik Raschner und Wir kennen es aus dem Slalom aus deutscher Sicht, der vierte Platz ist ja allzu oft deutsch besetzt. Hier ist es Lino Strasser, starker vierter Platz dennoch, leider kein Podium. Ein 13. Platz für Sebastian Holzmann. Und dann können wir uns, glaube ich, freuen auf die nächsten Ereignisse, die dann Weltcup-Zirkus auf uns warten. Ich habe schon angesprochen, dieses Wochenende dann Wengen bei den Herren und Altenmarkt-Zauchensee bei den Damen. Also das ist wie immer der ganz dicke Einschaltbefehl Lauberhorn. Darf man nicht unterschätzen. Mindestens so geil wie die Streif. Also guckt alle zu fleißig.
Ja, ganz genau. Ja. Und soweit, glaube ich, erstmal aus dem Alpinen. Es gibt ja noch etwas aus dem Eiskanal zu berichten, auch wenn die Bobfahrer nicht an den Start gingen, ne?
Genau, Skeleton und Bob pausieren noch, die legen bald erst wieder los, aber in Winterberg ging es bei den Rodlerinnen und Rodler schon zur Sache, deswegen kann ich euch da auch kurz sagen, Madeleine Egle gewinnt bei den Damen den Weltcup vor Julia Taubitz aus deutscher Sicht, also Österreich, Deutschland, dann Annabel Reiter wird Vierte. Bei den Herren ist es Max Langenhahn, der einen richtig erfolgreichen Winter fährt vor Dominik Fischnoller und Christos Apadjots. Felix Loch wird Vierter, der wird ja im Hinblick auf sein vielleicht dann doch irgendwann anstehendes Karriereende ja, vielleicht doch nochmal hoffen, die deutsche Nummer 1 zu werden, muss ich da im Moment aber ein bisschen für strecken. Im Doppelsitzer bei den Damen gewinnen Degenhardt Rosenthal den Weltcup, Eidberger Schirmer werden Vierte. Und dann haben wir noch den Doppelsitzer der Herren. Da gibt es einen Platz 2 und Platz 3 für Deutschland. Wendel Alt und Orla Münder-Gubitz sind nämlich beide hinter Juri Thomas Gatt und Ricardo Martin Schöpf aus Österreich, die da im Sauerland den Weltcup-Sieg holen. Und ich habe es ja schon mal angesprochen, Teamstaffel nicht mehr aus 3 Schlitten bestehend, sondern aus 4, weil die Damen eben dabei sind und im Doppelsitzer hier den letzten Schlusspunkt gesetzt haben und das aus deutscher Sicht erfolgreich mit einem Sieg, einem knappen Sieg vor Österreich für die deutsche Teamstaffel beim Heimweltcup in Winterberg. So, dann sind wir am Ende dieses langen Wintersport-Takes angekommen, Benni. Wir sind auch schon lang genug, deswegen machen wir, glaube ich, Handball, NFL und Fußball nur im Schnelldurchlauf und hören uns dafür dann gleich wieder.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt, überall wo es Podcasts gibt.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder, jetzt könnte ich sagen, mit dem Fußball-Take, denn wir haben uns dazu entschlossen, Handball, NFL und Fußball mal zusammenzunehmen, weil wir so viel über Wintersport gesprochen haben, aber das darf natürlich nicht fehlen, denn nicht nur im Fußball steht eine Heimeuropameisterschaft in Deutschland bevor, auch im Handball und die startet schon direkt am Mittwoch, Benni. Das Eröffnungsspiel aus deutscher Sicht vor über 50.000 Fans in der Düsseldorfer Arena gegen die Schweiz ist gar nicht das Eröffnungsspiel, denn vorher spielt schon Frankreich gegen Nordmazedonien.
Ja, ganz genau. Deutschland-Schweiz bei der Heim-EM. Trotzdem das offizielle Eröffnungsspiel. Klassisch dann um 20.45 Uhr, glaube ich, am Mittwoch. Da können wir uns alle drauf freuen. Und dennoch, die Vorzeichen waren spielerisch gegen die Portugiesen am Ende durchaus überzeugend. 35-31 hieß es da am Wochenende. Aber es gibt auch einen Ausfall zu beklagen, so kurz vor der Heim-EM. Denn Patrick Grötzky, der Handballnationalspieler, der Rechtsaußen, fällt leider nach einer Fußverletzung in der Partie gegen Portugal jetzt für die Europameisterschaft noch kurzfristig aus. Das ist natürlich sehr traurig. Einer der ganz erfahrenen Männer, der schon lange dabei ist, der jetzt für dieses besonders emotionale Turnier eigentlich aus deutscher Sicht ausfällt. Aber na gut, das muss man auf jeden Fall jetzt hier nochmal erwähnen. Juri Knorr jedenfalls auf jeden Fall top in Form gewesen gegen Portugal. Da kann man, glaube ich, auf einiges hoffen bei der EM. Aber wir schauen natürlich jetzt erstmal, wie sehen denn die Gruppen aus? Deutschland trifft in einer Gruppe auf Frankreich, das ist natürlich hart, aber eben auch auf Nordmazedonien und Schweiz, da sollte ein Weiterkommen gesichert sein. Die anderen Gruppen, Kroatien, Österreich Rumänien und Spanien in Gruppe B, Island, Montenegro, Serbien und Ungarn in Gruppe C. Die Färöerinseln sind dabei in Gruppe D mit Norwegen, Polen und Slowenien. Also auch hier eine sehr spannende Gruppe, finde ich.
Auch alle starke Gruppen, ja.
Ja. Bosnien-Herzegowina trifft auf Georgien, die Niederlande und Schweden in Gruppe E. F mit Dänemark, Griechenland, Portugal, Tschechien. Und ja, das wären die Gruppen. Und na gut, die Favoriten muss man jetzt, glaube ich, nicht nochmal extra benennen. Der Favorit natürlich, der Doppelweltmeister Dänemark. Aber auch Frankreich, Schweden, Spanien natürlich mit guten Chancen. Deutschland höchstens mit Außenseiterchancen, aber ich glaube, vor heimischem Publikum, vor dieser Wand, die ja, ja am Mittwoch zum Beispiel mit den 50.000 Leuten erscheinen wird, das wird einen ordentlichen Push geben und ich muss sagen, ich freue mich ja immer besonders auf die Handball Ereignisse und Handballturniere, die dann im Januar direkt, fast schon direkt nach Silvester stattfinden.
Ja, genau, das große Ereignis jetzt wieder auf deutschem Boden nach dem Weltmeistertitel 2007 im eigenen Land hofft man natürlich vielleicht auf das Winterwunder oder das Wintermärchen, muss man ja sagen, wenn es um Heimturniere geht. Da drücken wir natürlich die Daumen, die Kulisse wird super sein, nicht nur am Mittwoch, Düsseldorf ist ja das einzige Mal dann Austragungsort, ansonsten gibt es aber natürlich mit Köln, fällt mir da ein, mit den riesigen Finalspielen in der Lanxess Arena am Ende, das wird was noch lauter werden als das in Düsseldorf, also das wird richtig, richtig stark, die Mannschaften versprechen viel, auch solche Spiele dann gleich Norwegen, Polen, Dänemark ist am Start am zweiten Tag dann gleich, also das geht richtig los oder am Freitag, das wird auch richtig cool, weil zwei große Handballnationen, Spanien gegen Kroatien in Gruppe B, also die Europameisterschaft verspricht auch sportlich einiges zu liefern und wir freuen uns drauf, das Ganze könnt ihr sehen, alles bei Dein, die haben noch zugeschlagen oder ARD und ZDF, die natürlich großflächig berichten von dieser Heim-Europameisterschaft im Handball. Auf die HBL müssen wir glaube ich nicht blicken, da ist logischerweise Pause, da wird fleißig hin und her transferiert. Deswegen blicken wir auf die NFL, Benny. Denn da ist in der vergangenen Nacht die Regular Season zu Ende gegangen und es steht fest, wer in den Playoffs ist. Soll ich gleich damit reinstarten, zu sagen, wer in der Wildcard Round dabei ist?
Ja, gerne.
Genau, dann haben wir nämlich am folgenden Wochenende oder am nächsten Wochenende die Partien. In der Nacht Samstag 22.30 Uhr Cleveland Browns gegen Houston Texans. Am Sonntag morgen dann um 2 Uhr Miami Dolphins gegen Kansas City Chiefs. Am Sonntag um 19 Uhr am Abend dann die Spiele Pittsburgh Steelers gegen Buffalo Bills. Um 10:30 Uhr dann Green Bay Packers gegen Dallas Cowboys. Und um 2 Uhr deutscher Zeit dann Los Angeles Rams gegen Detroit Lions. Und am Dienstag morgen dann noch das Spiel der Eagles gegen die Buccaneers. Also es ist wirklich spannend, wer da weiterhin den Weg in Richtung Super Bowl aufrechterhalten kann, denn es winkt ja immerhin Las Vegas.
Ja, ganz genau. Also jetzt geht's in die heiße Phase. Jetzt geht's in jedem Spiel um das K.O. Und ich glaube, spätestens jetzt schalten auch die gelegentlichen NFL-Zuschauer, wozu ich uns vielleicht auch zählen würde, wieder ein, wenn es dann richtig spannend wird und der Super Bowl immer näher kommt. Jetzt beginnen eben die wirklich spannenden Wochen und es geht auch da Schlag auf Schlag. Und ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen, dass wir uns da tatsächlich auch ein bisschen drauf freuen.
Genau, ist ja für die gute Jana Wosnitzer nicht nur der Road to Super Bowl, sondern auch der Road to Let's Dance. Sind
stimmt,
auch lustige Sachen auch dabei. Es ist ja auch Tanzsport, mein Lieber. Es ist gestern Abend rausgekommen, wer bei der Let's Dance Staffel dabei ist. Da blickt man, werft mal einen Blick drauf. Das ist wirklich bemerkenswert, wer da dieses Jahr cooles dabei ist. Und das sage ich nicht nur als alter Bergdoktor-Fan. So.
Oh Gott, ja.
Nein, keine Sorge, Hans Siegel ist nicht dabei. Wenn, dann hätte er den Bump selber moderiert. Blicken wir darauf, apropos, was im Fußball so los ist. Ja, jetzt, oh Gott, was kommt jetzt?
Apropos, der gute Mann hat ja sogar irgendeine Silvester-Schlagershow moderiert.
Ja, natürlich. Mit Francine Jordi.
Und das war grauenvoll.
Nicht zum ersten Mal. Ja, deswegen ist es auch gut, dass Johannes B. Kerner, der hoffentlich auch mal wieder im ZDF Sport moderiert, weil das hat er auch oft betont am Brandenburger Tor, auch oft gesagt hat, wir sind die einzige Live-Show, die heute Abend gezeigt wird. Aber Benni, ich glaube, wir driften ab. So. Dann kommen wir kurz zum Fußball. Was ist denn da los? Natürlich auch da Winterpause, paar Transfers. Du kannst vor allem was sagen zu den neuen Personalien, vielleicht beim 1. FC Köln auf der Trainerbank und beim FC Schalke 04, denn da hat sich auch was getan. Timo Schulz wird neuer Trainer beim FC. Kann jemand überhaupt so gut passen wie Steffen Baumgart?
Ja, das ist die große Frage. Ich glaube, Steffen Baumgart, die Personalie Steffen Baumgart war natürlich in der Hinsicht ähnlich hart wie die Trainerentlassung bei Union Berlin, weil es eine Person war, die sich doch sehr mit dem Verein identifizieren konnte. Und ich glaube, für viele Fans war das auch dementsprechend nicht leicht. Timo Schulz aber natürlich trotzdem ein Trainer, der sich, glaube ich, sehr mit seinen Clubs, die er trainiert hat, identifizieren kann und konnte. Und dementsprechend, ich bin da sehr gespannt, was der bei Köln zeigen kann. Bei Schalke, genau, gibt es einen neuen Sportdirektor, Peter Knebel. Der Vertrag wurde zum neuen Jahr aufgelöst. Er wird jetzt beratend tätig sein bis Sommer und danach seinen Job an den Nagel hängen. Und es wird ein alter, bekannter Sportdirektor. Es wird nämlich Marc Wilmots, das Kampfschwein, einer der Eurofighter, der ja auch schon belgischer Nationaltrainer und Manager der belgischen Nationalmannschaft war, unter anderem. Also ein alter Bekannter, der eben auch Belgier ist und dementsprechend sich sicherlich auch mit unserem Trainer gut verständigen kann. Ich glaube, sie haben auch eine ähnliche Philosophie des Fußballs. Ich bin sehr gespannt. Ich bin eigentlich mittlerweile nicht mehr so ganz Fan von diesen naheliegenden Personalien, die in irgendeiner Weise schon mit dem Team
oder Stallgeruch.
Mit Stallgeruch, weil das oft eben auch schon in die Hose ging. Ich glaube, da gibt's andere Sachen, die noch wichtiger sind. Aber irgendwie kann ich mich auch da selbst nicht so ganz anlügen, dass ich ja doch irgendwie diese Personalie sehr emotional finde und mich auch schon ein bisschen darauf freue.
Ja, dann gucken wir mal, was bei den Schalkern so drin ist. Zweite und dritte Liga pausieren. Die Bundesliga startet am Wochenende wieder, bevor wir auf die sportlichen Duelle des Wochenendes blicken, Benni. Drei Personalien, Timo Werner von Leipzig zu den Tottenham Hotspur und die Eintracht hat sich eine Leihe von Sascha Kalajdzic und Van de Beek angelacht. Mal gucken, ob es da für die Eintracht wieder bergauf geht. Was meinst du zu den drei Personalien?
Also für Frankfurt sensationell. Sind ja beides Laien, ne?
Aber Van de Beek mit Kaufoption und Kalajdzic ohne, wenn ich es richtig verstanden habe.
Trotzdem sensationelle Laien. Also Kalajdzic, der ja bei Stuttgart schon bestens funktioniert hat. Van de Beek, der ja doch ein vielversprechender Mann ist fürs Mittelfeld. Ich bin da wirklich sehr gespannt, was Frankfurt damit abliefern kann. Aber ich würde sagen, die Hinrunde war durchwachsen bis solide. Da lässt sich bestimmt mit diesen beiden Ergänzungen nochmal einiges rausholen. Ich würde mich sehr freuen, wenn es da noch in höhere Gefilde geht und traue den Frankfurtern das auch durchaus, vielleicht sogar am meisten zu, als eines von den Teams, die sich da in diesen Tabellenregionen bewegen.
Mario Gomez hat im Rahmen eines der legendären Hallenturniere, die im Moment ausgetragen werden, gesagt, Deutschland profitiert davon, dass Timo Werner bei Tottenham vielleicht mehr Spielzeit bekommt als in Leipzig. Was meinst du dazu?
Kann gut sein, ne? Irgendwie hat er ja bei Leipzig auch nicht ganz so gut reingepasst, muss man ja leider sagen. Ich bin gespannt, wie er sich bei Tottenham beweisen kann und ob er da tatsächlich mehr Spielpraxis bekommt. So klar, da ist jetzt nicht mehr der Harry Kane da. Aber ja, vielleicht öffnet genau das ja die Chancen, weil ja der Konkurrenzkampf im Sturm, der ist jetzt eben nach dem Kane-Abgang sowieso wieder da bei Tottenham. Und irgendwie lag ihm ja England doch durchaus, Timo Werner. Also ich habe ihn tatsächlich in England auch gesehen und hoffe, dass es da für ihn auch bergauf geht. Definitiv, wir haben gerade immer noch ein großes Problem im Sturm. Und da würde ich Gomez doch zur Seite springen.
Ja, genau. Dann blicken wir drauf, wie sich das in den kommenden Wochen entwickelt mit den Spielern an der neuen Wirkungsstätte und können euch auch sagen, wie es natürlich in der Bundesliga am Wochenende losgeht. Eröffnungsspiel im Free-TV, Sat.1 überträgt Bayern München gegen TSG Hoffenheim neben DAZN auch live. Am Samstag haben wir dann Leipzig gegen Frankfurt. Die beiden Mannschaften, die von den Transfers, die wir eben besprochen haben, gesprochen haben, betroffen sind. Dann haben wir Freiburg gegen Union, Mainz gegen Wolfsburg, Köln gegen Heidenheim, Augsburg gegen den amtierenden Tabellenführer Bayern 04 Leverkusen, die Herbstmeisterschaft klar machen können an diesem 13. Januar nach 17 Spieltagen, die dann gespielt sind. Und am Sonntag haben wir dann noch die beiden Partien Bochum gegen Bremen und Gladbach gegen das Überraschungsteam Stuttgart, die in der Tabelle an Leipzig vorbeigezogen sind und auf Platz 3 rangieren. Es geht wieder los, Benni, also fleißig bei uns in der Kick-Tipp-Gruppe an den Start gehen und bei Kickbase darauf achten, dass ihr nicht in den Schulden seid. Vielleicht auch ohne ganz ein bisschen Eigennutz von dieser Warnung.
Ja, sonst gibt es nämlich Punktabzug gibt es da, ne?
Aber es gibt keine Punkte, ist noch mindestens genauso ärgerlich. Genau, wir freuen uns auf dieses Sportwochenende in der englischen, im englischen Fußball unter anderem, aber auch in vielen anderen Nationen geht es ja schon längst weiter und ich betone es jede Woche gerne, deswegen auch an dieser Stelle nicht nur, dass Stefan Ortega einen Pflichtspieleinsatz ohne Gegentor bei Manchester City absolviert hat mit starken Partien, sondern auch, dass die Premier League richtig, richtig spannend ist. Liverpool hat gegen Newcastle gewonnen, 4-2 ist jetzt Tabellenführer mit 3 Punkten vor Benny Aston Villa, die auf Platz 2 in der Premier League sind. 42 Punkte dahinter, City 40, Arsenal 40, die haben verloren gestern, Tottenham 39, da geht jetzt Timo Werner hin, also das ist richtig, richtig spannend, einmal mehr.
Ja genau, man wartet eigentlich nur darauf, dass sich die Top-Teams, die man da vorne sowieso jede Saison sieht, also Man City, Liverpool und Co., absetzen, aber irgendwie macht das richtig Spaß da oben. Das kann man auch als ja, Traditionalist aus Deutschland, glaube ich, nur anerkennen, was da drüben passiert gerade.
Vor allem Aston Villa, ja.
Vor allem Aston Villa, genau. Die waren ja auch schon komplett im Erdboden versunken plötzlich. Die waren weg.
Die waren abgestiegen
mal. Genau, ja. die waren weg aus der Premier League. Und jeder hat sich gefragt, ob das Team überhaupt nochmal zurückkommt, weil das ja in England noch alles ein bisschen schwieriger ist, da direkt den Wiederaufstieg zu packen als in Deutschland. Aber ja, tatsächlich wieder ganz oben mit dabei. So weit oben, dass ich mich gar nicht daran erinnern kann, dass sie in diesen Gefilden sich schon mal bewegt haben in den letzten Jahren. Ja. Aber jedenfalls sensationell. Auch viele Teams, die dann natürlich dann noch Verbesserungsbedarf haben. Chelsea zum Beispiel immer noch auf Rang 10, Man United auf Rang 8. Viele bleiben da hinter ihren Erwartungen und da können wir uns auch auf eine spannende Rückrunde freuen.
Genau, und ich schließe diese erste Folge in 2024 nicht mit dem Jahresrückblick, den könnt ihr euch selber bauen, wenn die Athleten der Wochen dann endlich erscheinen, sondern mit so ein paar Terminen, die uns in diesem Jahr natürlich noch begegnen. Europameisterschaft im Handball haben wir schon erwähnt, Australian Open ist auch natürlich in dieser Folge schon vertreten gewesen. Dann geht im Februar natürlich neben der Formel 1 auch die Biathlon-Weltmeisterschaft los. Der Super Bowl steigt, der Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaft mit Heimvorteil in Winterberg, das ist ja sicherlich auch nicht zu unterschlagen. Dann haben wir im April unter anderem die Turn-Europameisterschaft. Lukas Dauser ist ja ordentlich mal auftrumpfen in den letzten Jahren. Da kann natürlich auch was gehen, gerade im Hinblick auf die Olympischen Spiele. Dann haben wir das Ganze auch bei den Damen dann im Mai. Wir haben Eishockey-Weltmeisterschaft wieder mit am Start. Wir haben die French Open natürlich, sowohl wie auch den Giro d'Italia, der dann hinführt zu der Leichtathletik-Europameisterschaft. Benni, da können wir uns richtig doch freuen. Leichtathletik, EM, Olympia, Tour de France, Wimbledon, US Open, Paralympics kommen da direkt hinterher und dann am Ende haben wir auch noch am Ende des Jahres neben der Formel 1 Handball-EM der Frauen und noch vieles weitere. Also es wird wirklich fulminant, denn Fußball-EM in Deutschland ist ja auch noch. Das darf man nicht vergessen.
Ich wollte es gerade schon hinzufügen. Ich dachte, du vergisst das schon hier. Also ja, es ist wieder ein richtiges Sportjahr, auf das wir uns freuen können. Es hört nicht auf, spannend zu werden. Es wird dieses Jahr, glaube ich, nochmal richtig packend. Gerade, dass wir uns auf eine Leichtathletik-EM freuen können und auf Olympia. Das wird richtig kicken. Da wird viel Zeit wieder reinfließen. Wir versuchen das
natürlich. Ich habe auch Stand jetzt nicht großartig mir was vorgenommen für den Sommer. Das heißt, ich bin bereit für Fußball-EM und Olympia auch ein bisschen was hier rauszuhauen.
Ich habe zwar wahrscheinlich meine Bachelorarbeit, aber ich werde mich da...
Scheiß drauf.
Ich werde natürlich da auch ein bisschen Ausgleich gebrauchen. Ja, und
richtig. Wird mir genauso gehen. Sein.
Naja, wir hören uns jedenfalls in der nächsten Woche wieder klassisch wieder am nächsten Montag. Wir freuen uns jetzt wieder richtig reinstarten zu können.
Viel drin heute, hat Spaß gemacht.
Ja, definitiv. Und dann hören wir uns, wie gesagt, nächsten Montag wieder. Gebt uns gerne 5 Sterne überall, wo ihr uns 5 Sterne geben könnt. Oder das Bestmögliche, wenn 5 Sterne nicht das Beste ist, natürlich. Folgt uns auf onthepitch_pod überall, wo wir zu finden sind, sei es auf YouTube, auf Instagram, auf Twitter. Wir versuchen das sicherlich jetzt auch in den kommenden Wochen mal wieder ein bisschen anzustoßen. Und dann bis nächste Woche. Ciao.
Ciao, tschüss, bleibt gesund.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benni und David.